Guten Morgen zusammen. Ich freue mich sehr, heute bei euch hier so die Predigt zu halten. Weil ich habe gehört von Anfang an, dass der erste Sonntag des Monats ist All Day. Also für die Jugend bedeutet das, wir bleiben nach dem Gottesdienst in der Gemeinde, wir essen zusammen und bleiben so bis 18 Uhr oder bis 20 Uhr in der Gemeinde. Das heißt, für mich als Prediger gibt es gar keinen Zeitdruck. Also wir haben den ganzen Sonntag zur Verfügung. Danke für das Vertrauen. Genau, da ist das Thema von der Predigt. Demut. Ich fand es sehr interessant, wie das alles in Lobpreis auch, in der Moderation, das hat alles so zusammengepasst mit der Predigt. Sehr gut. Demut, ich würde sagen, ist die Voraussetzung dafür, dass du Christ wirst. Du kannst gar nicht Christ werden, wenn du nicht Demut hast. Warum? Christen glauben an das Wort Gottes und an das Evangelium. Und wie lautet das Evangelium? Ganz einfach. Wir haben das Kreuz hier und das heißt, Jesus ist für uns gestorben, damit wir gerettet werden können. Das bedeutet, du bist hilflos ohne Jesus. Deine Situation war so extrem, dass Jesus für dich sterben musste. Du brauchtest nicht eine kleine Hilfe oder ein ganz kleines so Schieben. Du brauchtest, dass Jesus dich bis zum Tod liebt. Und das hat er gemacht. Demut. Jetzt mache ich hier. Genau. Demut hat eine breite Sicht über die Realität, über das Leben. Du merkst, du bist nicht das Zentrum des Universums, der Welt, sondern du bist ein Teil davon. Es gibt so viele andere Sachen. Du bist, ich könnte sagen, du bist zerbrechlicher, als du denkst. Also für meiste junge Leute gesund, ist das eigentlich eine Überraschung. Weil du planst deinen Alltag, ja, Montag mache ich das und Dienstag mache ich das, Mittwoch, und du hast Kontrolle über deine Zeit, über die Zukunft, was du machen möchtest. Und es reicht dir aus, dass du eine sehr starke Bauchschmerzen bekommst und das bringt deinen Plan für den Tag ganz durcheinander. Also es ist tatsächlich eine Überraschung, wie eine kleine Sache deinen ganzen Plan, dein ganzes Leben verändern kann. Demut hat damit zu tun, dass du das erkennst. Es gibt eine sehr interessante Bibelstelle, also das ist noch nicht die Hauptstelle von der Predigt, aber ich fand es sehr interessant, zum Beispiel Petrus. Als Jesus das Abendmahl mit seinen Jüngern feiert, er sagt, ihr alle werdet mich verlassen. Und dann, wie reagiert, was ist die Reaktion von Petrus darauf? Ja, genau. Nein, ich nicht. Und Jesus sagt, doch, jeder wird mich verlassen. Und dann Petrus, wird er davon überzeugt? Nein. Er sagt, auch wenn dich alle anderen verlassen, ich doch nicht. Ich bleibe mit dir bis zum Tod. Und da sagt Jesus, Petrus, noch heute wirst du dreimal verleugnen, dass du mich kennst. Und Petrus hört nicht zu, der macht weiter, nein, das werde ich nicht machen. Und die anderen Jünger machen das auch mit. Das ist in Matthäus Kapitel 26, du kannst zu Hause nachlesen. Und ich fand das sehr interessant, weil Petrus konnte sich nicht gut einschätzen. Das hat nicht so viel mit Demut zu tun. Demut bedeutet, du kannst dich gut einschätzen. Du weißt, wo du stark bist, wo du schwach bist, wo deine Grenzen sind. Petrus wusste das nicht von sich selbst. Und das ist interessant, dass als Petrus dann Jesus verleugnet, die Bibel sagt, beide haben sich angeguckt, also der Blick hat sich getroffen und Petrus hat bitterlich geweint. Und da ist interessant zu merken, Jesus war auf keinen Fall überrascht. Wer war überrascht da? Petrus. Ja, zerbrechlicher als er denkt. Jetzt kommen wir zu der Bibelstelle. Ah ja, genau. Das ist 1. Korinther, genau, Kapitel 4, Vers 7. Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Ja, die Gemeinde in Korinth war sehr vielfältig in Gaben. Es gab viele Menschen, die prophetische Gaben hatten oder andere Gaben mit den Zungen reden. Und sie waren sehr stolz darauf. Und Paulus sagte, hey, eigentlich, ihr könnt gar nicht stolz darauf sein. Was besitzt du, was nicht ein Geschenk Gottes war? Und wenn es ein Geschenk war, du hast eigentlich keinen Grund, das, darauf stolz zu sein. Das ist interessant, Demut ist in Einklang mit der Realität. Die Realität lautet, wir sind von diesem Gott abhängig, der großzügig ist und alles uns gibt. Und alles, was wir haben, ist ein Geschenk. Und Geschenk hat diese zwei Seiten. Die erste Seite ist, du bist geliebt. Du bist wertgeschätzt. Gott liebt dich und er schenkt dir was. Das ist die erste Seite. Aber es gibt ja aber auch eine zweite Seite. Das ist ein Geschenk. Das ist nicht ein Gehalt. Du hast das nicht verdient. Das ist nicht eine Belohnung. Unsere Beziehung zu Gott und zu dem Leben überhaupt besteht darin, dass wir Sachen von Gott bekommen, als Geschenk, ohne dass wir es verdient haben. Das Wort Gottes bringt uns das ständig in Erinnerung. Ob du es siehst oder nicht, das ist die Realität. Deswegen, genau, kann man sagen, Demut ist angemessen. Es ist in Einklang mit dieser Realität. Aber wenn wir ein paar Versen davor lesen, es ist interessant, was noch Paulus schreibt. Vers 4, noch Kapitel, noch, Kapitel 4 noch. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, dass der Herr über mich spricht. Urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen. Alles, was jetzt noch im Dunkel liegt, und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. In erster Linie, vielleicht hast du das jetzt mal nicht so viel zu tun mit Demut, aber ein tieferer Blick zeigt schon, weil die Frage ist, worauf baust du deine Identität? Genau. Auf deinen Beruf und du denkst, okay, ich habe diese Ausbildung gemacht oder habe das studiert, ich bin Arzt. Und du verstehst dich in erster Stelle als Arzt oder Ingenieur oder Jugendpastor oder Programmierer, aber du hast einen coolen Beruf und du verstehst dich, ja, nee, also wenn du dich vorstellst, du bist so glücklich darauf und du baust deine Identität, wenn das von dir weggenommen wäre, du wüsstest gar nicht mehr, wer du bist, weil du baust eigentlich deine Identität auf deinen Beruf oder zum Beispiel auf deine Familie. Und du denkst, nee, also ich habe die beste Familie hier oder mein Ziel ist, diese Familie hier so zusammenzuhalten. Und du baust deine Identität. Warum fühlst du dich sicher über das Leben? Was gibt dir Kraft, die Schwierigkeit des Alltags zu beherrschen? Das ist deine Familie. Du hast eine tolle Familie und das ist tatsächlich dein Zufluchtsort. Oder genau, das, deine Leistung. Du guckst auf deinen Lebenslauf oder auf deine Lebensgeschichte. Alles, was du schon erobert hast, bekommen hast. Und wenn du daran denkst, du denkst, ah, wie krass, wie habe ich das hier gemacht und das hier bekommen und das hier und so weiter. Oder das Aussehen, gibt es auch für Menschen. Die setzen alles darauf, dass sie immer gut aussehen. Und tatsächlich, es gibt noch, diese Liste hätte viel länger sein können. Aber das ist das Ding. Du baust deine Identität, deine Sicherheit, du hast einen Zufluchtsort. Und da sind mehrere Möglichkeiten, was dieser Zufluchtsort sein kann. Aber das ist eigentlich nicht so solide. Zum Beispiel, das habe ich selber erlebt in meiner Haut. Ich habe jetzt, Gott sei Dank, meine Masterarbeit hinter mir. Habe das Studium in Deutschland so abgeschlossen, Gott sei Dank. Habe das Zeugnis bekommen. Und das ist interessant. Ich habe so viel Mühe und Zeit und Energie in diese Masterarbeit gesteckt. Habe auf Deutsch geschrieben. Und ich habe eigentlich, ich beichte jetzt vor der Gemeinde, das ist für mich eine Art Zufluchtsort geworden. Ich war sehr stolz darauf. Und ich habe gehört im Dezember noch, dass die Arbeit bestanden hat. Und dann, wenn ich mit Freunden aus Brasilien gesprochen habe, dann habe ich gesagt, ja, ich habe mein Master auf Deutsch so bestanden und so weiter. Und ich habe mein Bestes gegeben. Und ich habe sehr starke, Imagination? Wie heißt das? Vorstellungskraft. Also, und dann dachte ich, nee, meine Masterarbeit wird revolutionär sein. Also die Hochschule wird den Namen für Evangelische Hochschule Danilo Lemos wechseln. Nee, ich dachte, also tatsächlich in meinem Kopf, ich dachte, nee, das wird sehr krass sein und so, bis ich die Note bekommen habe. Ja, die Note war nicht so, wie ich erwartet habe. Das war von zwei Lehrern korrigiert. Das war eigentlich meine schlechteste Note in meinem Studium. Ja, die eine Note, ja, ich verrate euch, also ich öffne mein Herz, mein Leben hier. Genau, der erste Lehrer gab so 3,3 und der erste 4,4. Und ich war total am Boden, also du kannst Karen fragen. Warum? Ich baute meine Identität auf meine Leistung. Wer war der Danilo? Ja, der Danilo ist die Person, der Master in Deutsch schreibt. Und der macht alles kaputt, so was im Weg steht. Und Gott sei Dank, habe ich diese Note bekommen. Also, man sagt ja auch, ein gutes Pferd springt so hoch, wie es muss. Also, bestanden. Bestanden ist bestanden. Aber es ist interessant, weil der Psalm 119 sagt in mehr Stellen, es ist gut, dass ich gedemütigt wurde, weil jetzt achte ich mehr auf dein Wort. Und ich hatte tatsächlich ganz viel auf meine eigene Leistung gebaut und ich dachte, warum bin ich gut? Warum bin ich ein guter Pastor, ein guter Ehemann oder ein guter Mensch? Ja, weil ich Sachen packen kann. Also ich kann arbeiten, ich bin produktiv, ich mache das hier und das hier. Und die Realität war nicht so in Einklang mit meinem Kopf. Ich habe mich sehr schlecht eingeschätzt. Aber das ist wie diese Versen 4 bis, genau, die wir, da war, oh, genau hier. Was sagt Paulus? Was ich über mich selbst denke, ist nicht entscheidend. Was die Gemeinde über Paulus dachte, war auch nicht das Entscheidende. Was ist das Entscheidende? Was Gott über Paulus spricht. Worauf sollen wir dann unsere Identität bauen? Auf die Zusage Gottes in Christus für dich. Das heißt, warum kann ich sagen, okay, trotz 4,4, bin ich ein guter Pastor, ein guter Mensch, ein guter Ehemann, das ist nicht von meiner Leistung abhängig, das ist von Gottes Gnade in meinem Leben. Das ist ein Geschenk Gottes. Und eigentlich das Beste, was dir passieren kann, wenn du deine Identität auf etwas anderes als auf Christus baust, ist, dass es tatsächlich kaputt gemacht wird. Weil dann bist du endlich frei, deine Identität auf diese wahren Fels zu bauen. Weil deine Leistung, dein Beruf, auch deine Familie, alle diese Sachen, die werden vergehen und die können dich im Stich lassen. Aber Christus bleibt. Die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 13, Jesus Christus ist der gleiche, gestern, heute und für immer. Du kannst sicher sein, wenn du deine Identität auf Jesus baust. Was sagt Jesus über dich? Du bist geliebtes Gottes Kind. Wir sind sie heilig hier. Warum sind wir hier heilig? Weil du Erfolg hast in deinem Kampf gegen die Sünde? Nein. Weil du ein ehrlicher Mensch bist? Nein. Weil Jesus für dich gestorben ist und sein Blut deckt dich und wäscht dich rein von jeder Sünde. Das bedeutet, ja, es ist unabhängig von deiner Leistung. Du stehst vor Gott, die Bibel sagt, makellos, perfekt, heilig, weil Jesus das für dich bekommen hat. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Wir bauen auf das, was Jesus für uns getan hat. Wir sind nicht sicher, oder du bist nicht sicher, aus Christ, weil du fest in die Hand Jesus festhält. Du bist sicher, weil Jesus deine Hand festhält. Weil es gibt Momente, wo du kannst alles in Frage stellen. Aber die Bibel sagt, Jesus ist ein treuer Freund, der dich nie verlässt. Und das gibt dir Sicherheit. Das ist nicht deine Leistung, das ist nicht, wie groß dein Glauben ist, das ist nicht, wie gut du sein kannst. Es ist, was Jesus für dich getan hat. Und das ist die Botschaft des Kreuzes. Das ist, ich kann mir sehr gut vorstellen, in einer Leistungsgesellschaft wie in Deutschland, es ist sehr herausfordernd, weil du hast alle Art von Menschen, alle Art von Beruf. Es gibt schon diesen Status, was machst du, vielleicht wie viel verdienst du. Und die Bibel sagt, ohne Jesus seid ihr alle verloren. Egal, ob du ein gutes oder schlechtes Verhältnis zu deiner Familie hast, egal, ob du Steuer hinterziehst oder ob du das ehrlich bezahlst, es ist ganz egal, was du machst. Ohne Jesus bist du verloren. Und auf der anderen Seite, es ist egal, zu welcher sozialen Schicht du gehörst. In Christus bist du Königskind. Das war's. Und das ist eine Hoffnung, die fest ist. Das ist deine Zukunft. Niemand kann dir das wegnehmen. Du bist in Christus, du bist sicher. Und ja, für viele Menschen ist das tatsächlich nicht so angenehm zu hören. Zu denken, ja, wieso? Nur weil ich nicht Christ bin, bin ich genauso wie der schlechteste Kriminell der Geschichte. So verloren wie er bist du, wenn du nicht Christus hast in deinem Leben. Genau, jetzt kommt ein Test. Genau, Master-Test. Also, in Deutschland habe ich so viele Tests schreiben müssen, so ich glaube, ihr mögt testen, dann hier kommt ein Test. Ja, das ist ein Test, um zu herausfinden, ob du stolz bist. Ja, das ist privat, jeder macht es für sich in Gedanken. Aber wenn ich dir frage, wer ist der Held deines Lebens? Wenn du über dein Leben nachdenkst, wer ist der Held da? Wenn die Antwort nicht Jesus ist, sondern du selbst, dann bist du in diese Kategorie von den stolzen Menschen. Es gibt interessanterweise diese Geschichte in 2. Samuel, David gegen Goliath. Und viele Leute predigen so über diese Stelle. Du bist David, Goliath ist dein Chef. Oder Goliath ist dein großer Bruder. Oder wenn auch immer in deinem Leben. Und du wirst ermutigt, tatsächlich so wie David gegen den Riesen tatsächlich aufzutreten und ihn zu besiegen. Und dann bist du der Held. Also natürlich, Gott hilft, aber das ist im Hintergrund. Aber das Interessante ist, wir sollen diese Geschichte lesen von David gegen Goliath nicht aus der Perspektive, dass wir David sind, sondern, und das ändert sich alles, Goliath ist der Tod und die Sünde. Was kannst du jetzt du allein gegen den Tod machen? Es gibt einen Spruch in Brasilien, der lautet, auf Deutsch natürlich, für alle Probleme gibt es jetzt eine Lösung, außer für den Tod. Weil, ja, die Person ist gestorben, die Ärzte müssen sich nicht mehr beeilen. Was kannst du mehr machen? Nichts. Und dann du denkst, Goliath ist der Tod und die Sünde. Wer bist du in der Geschichte? Du bist mit dem Volk Israel. Das Volk Israel war auch da. Aber was hat das Volk gegen Goliath gemacht? Die haben nichts gemacht. Sie haben Angst gehabt und waren total hilflos. Und wer ist David? Wer hat den Tod und die Sünde besiegt? In deinem Leben, in unserem Leben. Jesus. So muss das aussehen. Du stehst tatsächlich da. Und das Ding ist so, als David Goliath besiegt, das Volk profitiert von dem Sieg Davids. Da bekommt jeder Mut und jeder beginnt zu kämpfen. Und das wird ein Sieg für Israel. Aber durch David. Und so auch, die Bibel sagt im Römerbrief, wir sind in Christus mehr als Sieger. Weil Jesus für uns gesiegt hat. Wir stehen da tatsächlich und ja, können nichts machen. Aber Jesus ist unser Held. Genau, ich habe noch eine andere Liste gemacht. Was für Nachteile gibt es jetzt, hochmütig zu sein oder stolz zu sein? Verdrehtes Selbstbild. Genau, ich habe sie gesehen mit Petrus, mit Danilo auch. Wo du deine Stärke und Schwäche nicht so gut einschätzen kannst. Und das ist ein Nachteil von Hochmut. Und da wirst du auf jeden Fall fallen. Schwierigkeiten mit Vergebung. Es ist interessant, diese Verbindung. Es fällt dir schwer, jemanden zu vergeben, wenn du denkst, du bist besser als diese Person. Nee, guck mal, diese Person hat das gemacht, das hätte ich nie gemacht. Das ist die Haltung, die du brauchst, um nicht zu vergeben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Person das gemacht hat. Nee, das würde ich nie machen. Solange du so denkst, dann hast du sehr viele Schwierigkeiten mit Vergebung. Es gibt eine Geschichte von einem Pastor in Amerika und der sagt, er hat sehr sorglich zwei Paaren begleitet. Und beide Paare hatten Probleme mit Ehebruch und Vergebung. Und er merkte so, dass bei einem Paar, das lief gut. Und also der Mann sagte, die beiden haben sich vergeben und waren bereit, so neu zu starten, so gemeinsam zu laufen als Paar. Und bei dem anderen Paar war so, dass eine Partner hat auch vergeben, aber die anderen waren ein bisschen sehr, weiß ich nicht, und so, ich weiß nicht, ob ich vergeben kann. Und er sagte so, dass er hat später entdeckt oder herausgefunden, dass dieser Partner, der die Bereitschaft hatte zu vergeben, er hatte davor in der Vergangenheit den gleichen Fehler gemacht. Und er hat dann sich in den anderen Platz hineinversetzen können. Das ist eine komplizierte Geschichte. Aber ich fand interessant, solange du denkst, du bist überimmun gegen diese einen Fehler, der gegen dich gemacht wurde, du wirst sehr viele Schwierigkeiten haben, jemanden zu vergeben. Und was wäre dann die Lösung? Guck auf das Kreuz. Wie hat dich Jesus gefunden? Und wie hat sich Jesus angenommen? Genau so sollen wir mit den anderen Leuten umgehen. Genau. gegenseitiger Widerstand mit Gott. Wer gewinnt? Die Bibel sagt in mehreren Stellen, in Hiob, im Psalmen, als Jesus geboren, also als seine Geburt verkündigt wird, dass Maria Jesus bekommt. Sie macht es auch in den Lobpreis. Und da steht, dass Gott, er widersteht, ich würde fast sagen, dass er gern widersteht Menschen, die stolz sind. Hiob sagt, der mächtige Arm Gottes streut alle Stolzen der Erde. Die Bibel sagt in Jakobus auch, Gott widersteht den Stolzen, aber gibt Gnade an den Demütigen. Genau, also das ist, du widerstehst Gott, weil du stolz bist, und Gott widersteht dir. Und dann, das geht, bis ihr Mann gewinnt. Und ich glaube, dass es Gott ist. Genau, du bist auch schön unangenehm. Ja, ich habe mal eine Situation in Brasilien erlebt. Ich habe jemanden aus meiner Gemeinde getroffen an der Bushaltestelle, und dann wir hatten so 20, 25 Minuten Fahrt gemeinsam. Und diese ganze Person hat allein gesprochen, wie krass diese Person ist. Und ich habe nur zugehört. Und ich wollte das zuhören, aber ich fand kein Fenster, um das zu unterbrechen oder was anderes zu sagen. Aber die Person war so selbstzentriert, dass ich kein Fenster gefunden habe. Und das ist nicht so angenehm für deine Mitmenschen, für die Menschen in deiner Umgebung, wenn du die ganze Zeit nur ja, darüber sprichst, wie toll du bist und wie stark du bist und wie mutig und wie du das alles großartig gemacht hast. Dann gibt es jetzt eine letzte, und das ist tatsächlich die Karte hier. Früher oder später wirst du gedemütigt. Entweder in dem Leben selbst, weil du schätzt dich schlecht ein und du weißt nicht genau, was deine Schwächen sind, du stoppst. Oder tatsächlich will Gott das machen für dich. Ja, das ist tatsächlich so. Und dann kann man fragen, vielleicht bist du in dieser Situation, vielleicht eine von diesen Eigenschaften von der Liste oder mehrere treffen sich zu. Wie kommst du hier heraus? Du kommst heraus, wie diese Stelle hier zeigt. Das ist Offenbarung. Das ist mein Lieblingsbuch in der Bibel. Schön kompliziert zu verstehen, aber sehr glaubenserbauend, das ist das Wort Gottes auch. Und in Vers 17, bei Neuen Genfer Übersetzung, steht so, bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Das schreibt Johannes, der ist auf der Insel Patmos verbannt. Er leidet wegen seinem Glauben an Jesus Christus. Und er sagte, eines Tages war er im Gebet und er hörte eine Stimme, die sagte, schreibe, was du siehst und schicke die 7 Gemeinden. Er dreht sich um zu gucken, okay, wer hat mich angesprochen? Und er sieht Jesus. Und Jesus ist nicht mehr am Kreuz. Offenbarung beschreibt, wie Jesus voller Herrlichkeit und Macht auf dem Thron sitzt und herrscht. Wie er die Geschichte in die Hand hat. Wie er die Leitung der Gemeinde in die Hand hat. Und wie seine Macht unvergleichbar ist. Und da gibt es jetzt diese Bildsprache. Genau, ich lese hier, das war nicht so geplant, aber ich bin spontan. Das ist ab Vers 12. Ne, ab Vers 13, genau. Und mitten unter den leuchtenden Mann, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit seinem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte, und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle, und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Gold, das in Schmelzofen glüht, und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtet wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Und da kommt, bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seine Füße nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in aller Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Was bedeutet das, dass die Augen Jesu wie diese Flammen waren? Das ist dieser Blick, wenn Jesus dich sieht, du kannst nichts vor ihm verstecken. Er sieht dich durch und durch. Jesus kennt dich besser, als du dich selber kennst. Was heißt das, dass seine, in anderer Übersetzung, auf Portugiesisch, steht, dass seine Stimme war wie der Klang von vielen Wasser. Also ich denke zum Beispiel, wenn du, ich glaube, war jeder schon hier in diesem Wasserfall, in der Nähe von einem Wasserfall? Ich glaube, alle, oder? Nee? Okay, die meisten. Aber da, oder am Meer, am Strand auch. Es ist interessant, wenn du dich näherst an diesem Wasserfall oder an dem Meer, du hörst immer lauter das Geräusch vom Wasser. Und du kannst das nicht ignorieren. Egal wie laut du sprichst, diese Geräusch kommt durch. Und das ist es, wenn Jesus spricht. Du kannst seine Stimme nicht ignorieren. Also, es ist viel lauter. Es wird auffallen, dass Jesus spricht. Es wird nicht so, habe ich verpasst. Nee, Jesus spricht, das ist klar, das verstehst man. Dieses Schwert aus dem Mund Jesu ist tatsächlich das Wort Gottes. Was er sagt, trifft zu, bis zu intimen Geheimnissen, steht in Hebräer Kapitel 4. Und was ist die Reaktion von Johannes, als er Jesus begegnet? Kann er sich erheben in seine eigene Leistung, in seinen eigenen Beruf? Oder was auch immer? Nein. Er fällt wie tot vor den Füßen Jesu. Und das ist tatsächlich, was dich aus dieser Situation von Hochmut heraus retten kann. Ist eine Begegnung mit diesem lebendigen Jesus. Dann wirst du, wenn Jesus sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Beginn und das Ende, du merkst, okay, du bist nicht das Zentrum der Geschichte. Jesus ist das Zentrum. Nicht nur der Geschichte, sondern von allem, was existiert. Wenn du diese Begegnung mit Jesus hast, du siehst auf einmal Gott, der viel größer, viel höher ist als alles, was du kennst, was du bist. Und du findest endlich deinen Platz. Es ist nicht so, dass wir machen Platz für Jesus, sondern Jesus macht Platz für uns. Und du findest, okay, das, hier gehöre ich. Mein Gebet ist, dass du diese Begegnung erlebst mit Jesus. Früher oder später wirst du Jesus begegnen. Ob hier in diesem Leben, weil du Jesus dein Leben geben möchtest, oder die Bibel sagt, wenn jeder stirbt, wird er tatsächlich den Thron Gottes sehen. Das heißt, früher oder später wirst du Gott sehen, wirst du Jesus sehen und wirst du aus dieser Situation herauskommen von Stolz. Mein Gebet und Einladung für heute ist, dass du nicht wartest mit einer Begegnung mit Jesus, der befreit. Das Beste, was passieren kann, wenn du in der Situation bist, wo ich war, wo du vertraust so viel auf deine eigene Leistung, auf deine eigene Kraft, das Beste, was dir geschehen kann, ist, dass es tatsächlich von dir weggenommen wird, sodass du endlich Freiheit hast, dein Leben auf Jesus zu bauen. Ich bete.